Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo zur Ausgabe unseres Magazins vom Freitag, den 24. Juni 2011. Damit begrüßt euch an Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. In der kommenden halben Stunde beschäftigen wir uns mit zwei Schwerpunktthemen. Nazi-Aufmärsche, erfolgreiche Blockaden dagegen und die staatliche Repression gegen Nazi-GegnerInnen. Und Europa und die Ausbeutung. Die Geschichte einer traurigen Kontinuität von Kolumbus bis heute. Das ist ja so eine Sache mit der Verhältnismäßigkeit. Welche Tat rechtfertigt welche Strafe? Welche Strafe ist angemessen? Welche unverhältnismäßig? Und wenn man nicht die richtige Balance hat, kommt es zu dem sprichwörtlichen »mit Kanonen auf Spatzen schießen«. So geschehen in Dresden am 19. Februar zur Demonstration von 20.000 Menschen gegen den geplanten Neonazi-Aufmarsch. Die Polizei führte an diesem Tag eine sogenannte Funkzellenüberwachung durch, das heißt die Erfassung und Speicherung von über 100.000 Kurznachrichten und Telefonaten. Erlaubt ist sowas eigentlich nur bei schweren Straftaten? Radio Korax hat sich mit Johannes Lichti unterhalten. Er ist rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag und sagt zuerst einmal, was er dachte, als er zum ersten Mal von der Überwachung erfahren hat.
Naja, ich bin natürlich halb vom Stuhl gefallen, weil das ist natürlich ein unglaublicher Vorgang. Die Sache kam ja dadurch auf, weil bekannt wurde, dass gegen die friedlichen Platzbesetzer auf der Löfflerstraße eben in deren Ermittlungsakten solche Funkzellenabfragen drin sind. Damit wollte die Polizei wohl nachweisen, dass sie zum fraglichen Zeitpunkt dort an Ort und Stelle waren. Aber es ist eben völlig klar, dass das der Strafprozessordnung nicht entspricht, weil die Strafprozessordnung lässt so eine Funkzellenauswertung nur für schwere Straftaten zu. Also da ist eine Mindesthöchstfreiheitsstrafe von 5 Jahren drin. Also das ist eine ganz andere Dimension von Straftaten. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, also wenn es sich überhaupt um eine Straftat gehandelt haben soll, da habe ich meine großen Fragenzeichen, ist es jedenfalls am äußersten unteren Rand. Also von daher ist es absolut völlig unverhältnismäßig. Es ist aber eben bezeichnend, dass die Polizei dieses Mittel gegen die friedlichen Blockierer anwendet. Denn offensichtlich gibt es von oben, also vom Innenministerium aus, vom Polizeipräsidenten aus, eine Order, hier durchzugreifen und dort ein Exempel zu statuieren, um eben die Leute davon abzuhalten, von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch zu machen und auch davon abzuhalten, gegen die Nazis zu demonstrieren.
Was sind denn jetzt die Konsequenzen aus der Sache? Also man hört das, man liest es in der Zeitung, aber man hat so das Gefühl, die Polizei macht eigentlich, was sie möchte und letzten Endes kann man da gar nichts gegen tun. Gibt es wirklich direkte Konsequenzen aus dieser Geschichte?
Also bis jetzt hält die Staatsregierung in Sachsen ja immer noch dran fest, dass das alles rechtmäßig gewesen ist. Das ist schon sehr erstaunlich, weil ja die Staatsanwaltschaft Dresden selbst eingeräumt hat, dass die Verwendung dieser Daten gegen die Platzbesetzer unzulässig gewesen ist. Aber gestern haben die Minister Martens und der Staatssekretär Wilhelm noch das Gegenteil verkündet. Also das ist alles schon sehr seltsam. Das zeigt eben, dass da überhaupt kein Bewusstsein für Datenschutz, für Grundrechte, für Versammlungsfreiheit dort vorhanden ist. Wir haben ja als grüne Fraktion schon von Anfang an versucht, dort aufzuklären. Wir haben insbesondere auch schon Ende Februar mit parlamentarischen Anfragen die Frage gestellt, wurde denn der Paragraph 100a, das ist also diese Rechtsgrundlage für die Funkzellenauswertung, wurde der denn angewendet oder nicht? Da haben sie uns die Auskunft verweigert, angeblich, weil das Ermittlungen stören würde. Ja, und dann kommt es jetzt so raus, was sie dort gemacht haben. Es ist jetzt so, dass offiziell angekündigt ist, dass es einen Bericht bis Freitag geben soll. Der soll dann dem Ministerpräsidenten vorgelegt werden. Wir haben als Grüne eine Sondersitzung des Rechts- und des Innenausschusses beantragt. Die wird voraussichtlich am nächsten Dienstag stattfinden. Dazu werden wir einen umfangreichen Fragenkatalog einreichen, wo wir eben dann endlich versuchen, Auskunft zu bekommen. Aber ich meine, man muss halt dort immer wieder tätig werden. Man muss auch als Bürger tätig werden. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, jetzt von ihrem Auskunftsrecht nach Datenschutzgesetz Gebrauch zu machen. Das heißt, die Polizei anzufragen, zu beantragen, dort Auskunft zu erhalten, welche Daten sind denn bei der Polizei über mich gespeichert. Und ich hoffe doch, dass das sehr, sehr viele Leute machen werden, weil ich glaube, man kann sich nur so gegen diesen, ja, gegen dieses Daten-Fukushima, habe ich schon gelesen, dass jemand gesagt hat, wenden und dagegen was machen. Also jetzt braucht es einfach auch wirklich den Widerstand der Bürgerinnen und Bürger.
Wie werden und wurden die Daten denn verwendet? Also haben die bereits eine Rolle gespielt in Gerichtsprozessen?
Nein, es ist bis jetzt noch nicht zu Gerichtsprozessen gekommen, aber es war ja die Absicht der Polizei, die in den Gerichtsprozessen gegen die Blockierer zu verwenden. Das ist jetzt, scheint mir klar zu sein, unzulässig, also dazu wird es nicht kommen. Aber wir wissen ja gar nicht die gesamte Dimension. Ich vermute, dass die Polizei am 19. Februar das gesamte Stadtgebiet von Dresden ohnehin überwacht hat und dort Daten ausgewertet hat, um eben auch akut eingreifen zu können. Das ist ja auch dann grandios schiefgegangen. Also sie konnte es ja nicht verhindern, dass Leute sich auf die Nazi-Strecke begeben haben. Und da denke ich mal, da sind wirklich noch ein paar Eier verborgen. Ich glaube, dass der Skandal noch größer wird.
Ja, wenn die Daten jetzt illegal erfasst wurden, ist jetzt natürlich die Frage, werden die gelöscht oder sollen die überhaupt gelöscht werden? Die Taz sagt eben, dass die Speicherung der Daten für die Aufklärung dieses Skandals wichtig ist. Wie denken Sie denn, sollten die Daten gelöscht werden oder sollte man sie aufbewahren, um das jetzt ganz aufzuarbeiten?
Also das ist immer die alte Frage, aber die ist eigentlich auch klar geregelt. Wenn man die Daten braucht, um eben Datenschutzvergehen aufzuklären, dann müssen sie natürlich soweit noch behalten werden, aber nur eben nur für diesen Zweck. Und dann müssen sie natürlich gelöscht werden, und zwar rückstandslos, weil es ist ja dann die Frage, wo sind denn dann diese Daten überhaupt noch weitergegeben worden? Also das ist ja durchaus möglich, dass die dann nicht nur in den Polizeiakten sind, vielleicht sind die auch in Verfassungsschutzakten, vielleicht sind die schon andere Behörden weitergegeben worden, vielleicht andere Behörden anderer Bundesländer. Das ist ja dann immer ganz schnell möglich und dem muss man natürlich nachgehen. Aber letztendlich müssen diese Daten natürlich gelöscht werden, und zwar rückstandslos und eben auch in allen Dateien, in denen sie weitergegeben worden sind.
Ich war am 19.02. auch in Dresden und ich habe auch mit meinem Handy telefoniert. Was raten Sie mir jetzt? Was ist jetzt das, was ich tun sollte?
Herzlichen Glückwunsch. Dann können Sie also damit rechnen, dass Sie erfasst worden sind. Mhm. Und zwar, also wo Sie sich aufgehalten haben, und zwar zu jedem detaillierten Zeitpunkt. Und es ist auch erfasst, wer Sie angerufen hat und wen Sie angerufen haben in diesem Zeitraum. Diese Nummern sind auch erfasst. Und dann, wenn Sie noch Glück haben, in Anführungszeichen, dann hat die Polizei Sie als Gewalttäterin aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachvollziehbar sind, vielleicht herausgefunden und hat versucht, ein Kommunikations- und Bewegungsprofil zu machen, auch mit den Menschen, mit denen Sie interagiert haben, und versucht dann sozusagen irgendwelche Netzwerke zu erkennen und nimmt dann diese Erkenntnisse und versucht dann vielleicht dann weiter zu forschen da im Umfeld.
Das klingt wirklich gruselig.
Also ich würde Ihnen raten, dass Sie eben jetzt Auskunft bei der Polizei verlangen, welche Daten gespeichert sind, nach Polizeigesetz und nach Strafprozessordnung, also sich konkret auch auf diesen Fall beziehen. Und ansonsten kann ich Ihnen nur raten, dass Sie, ja, dass man möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit macht und eben diesen Skandal sozusagen nicht so einfach vorübergehen lässt.
Die massenhafte Handyüberwachung sollte vermutlich auch mögliche Nazi-GegnerInnen von der Teilnahme an Blockaden abschrecken. In Gießen plant jedoch schon ein weiteres Bündnis, sich Nazis erneut in den Weg zu stellen.
Am 16. Juli soll es in Gießen eine Demo unter dem Motto „Das System ist am Ende, wir sind die Wende“ geben. Welches System soll denn da überhaupt am Ende sein?
Also erstmal ist ja zu sagen, dass diese Demonstration wird eben von der NPD veranstaltet und von Freien Kameradschaften. Die behaupten halt, dass aufgrund von Wirtschaftskrise und Europa etc. der Kapitalismus am Ende sei. Also sie versuchen sich hier an einer Kapitalismuskritik und behaupten eben, dass mit ihrem Weg dem nationalen Sozialismus besser sein würde.
Jetzt hast du schon kurz gesagt, die Demo wird veranstaltet von der NPD und von Freien Kräften. Könnt ihr da nochmal genau was zu sagen, wer das ist, wer da dahinter steckt?
Also die NPD ist die führende Partei in Deutschland des sogenannten nationalen Widerstandes. Also sie vertritt deutlich rassistische, antisemitische Ideologien. Und die Freien Kameradschaften sind teilweise noch radikaler, aber vor allen Dingen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie eben nicht parteigebunden sind. Sie organisieren sich in kleineren Grüppchen von 5 bis 50 Leuten und nennen das dann freie Kameradschaft.
Wichtig ist hier vor allem, dass sie eben dadurch, dass sie nicht parteigebunden sind, sich eben auch noch weniger als die NPD an irgendwelche Vorschriften halten müssen.
Da wäre vielleicht noch spannend zu wissen, sind es konkret Gruppen hier aus der Gegend, aus Gießen?
In Gießen konkret gibt es keine organisierte Gruppe, die dem Spektrum der freien Kameradschaften zuzuordnen ist. Aber was es natürlich gibt, sind in Wetzlar die autonomen Nationalisten und die Anti-Antifa. Die bezeichnen sich zwar nicht als Kameradschaft, aber deren Aktionsform ist sehr ähnlich. Und es gibt um Gießen herum, im Norden, im Schwalm-Eder-Kreis gibt es eine Kameradschaft. Im Siegerland gibt es viele aktive Neonazis. Das Mobilisierungspotenzial ist durchaus vorhanden.
Jetzt gibt es aber auch Protest dagegen von hier vor Ort, der sich regt. Und ich habe gehört, es gibt zwei Bündnisse, die sich dieser Demo entgegenstellen wollen. Einmal Gießen bleibt bunt und einmal Gießen nazifrei. Wieso braucht es denn zwei Bündnisse?
Wir vom Bündnis Gießen bleibt nazifrei möchten den Protest nicht auf ein symbolisches Blockieren der Innenstadt beschränken, was natürlich auch ein legitimes Ziel ist, aber wir wollen uns mit friedlichen Massenblockaden dem Aufmarsch entgegenstellen.
Ja, also das Bündnis Gießen bleibt bunt ist eben zivilgesellschaftliches Bündnis aus sehr verschiedenen heterogenen Gruppen. Zum Beispiel ist da auch die DKP dabei, aber eben auch die Polizei. Kirchen und der Einzelhandelsverband Seltersweg. Also Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben, sondern eben eher sich eben dem Image nicht geben wollen, dass Gießen von menschenverachtenden Ideologien heimgesucht wird. Einfach auch aus ökonomischen Gründen.
Jetzt habt ihr gesagt, es gibt so ein paar Leute, die da Angst um ihr Ansehen haben, so die Seltersweg-Verkaufsgemeinschaft und so Gruppen. Wie steht denn die Stadt zu diesem Nazi-Aufmarsch?
Die Stadt hat bisher nicht probiert, diesen Aufmarsch zu verbieten. Sie hat auch nicht den Versuch in irgendeiner Richtung unternommen. Schlimmer noch, es sollte ein Fest von eritreischen Menschen in Gießen stattfinden. Das Fest war schon über ein Jahr lang angemeldet. Diese Menschen haben aus Angst vor dem Nazi-Aufmarsch ihre Anmeldungen zurückgezogen. Das Fest findet nicht statt. Das ist ja im ersten Moment auch total verständlich. Aber die Reaktion der Oberbürgermeisterin, die Linde Grabe-Bolz, war, dass sie sich freue, dass diese Menschen nicht an diesem Tag nach Gießen kommen. Wir finden das skandalös, dass die Stadt nicht sagt, ja, wir probieren das auf jeden Fall mit allen Mitteln zu verhindern, sondern dass sie einfach das ignorieren will und zur Tagesordnung danach übergehen.
Ihr seid jetzt direkt vom Bündnis Gießen nazifrei. Könnt ihr was dazu sagen, wie da der Stand der Vorbereitungen ist? Also was ist geplant? Ihr habt gesagt, die Nazis sollen blockiert werden. Wie kann das aussehen und was steht da alles schon?
Es soll an diesem 16. Juli sollen möglichst viele Menschen sich friedlich auf die Straße stellen oder setzen und so verhindern, dass die Nazis ihre Route abmarschieren. Und momentan läuft die Mobilisierung. Es wird plakatiert, es wird geflyert.
Es wird mehrere angemeldete Kundgebungen an diesem Tag geben, die eben einen konkreten Hintergrund haben. Wir haben verschiedene historische Orte in Gießen, wo wir einfach politisch entschieden haben, dass das eine beleidigende, menschenverachtende Wirkung auf diese Städten, auf die Menschenleben, die damit in Zusammenhang stehen, hätte. Und insofern sehen wir es eben nicht ein, dass die Neonazis dort marschieren dürfen.
Die Kundgebungen sind im Prinzip überall in der Stadt verteilt und an dem Tag selbst wird es auf der Internetseite von Gießen bleibt nazifrei Informationen geben, an welche Kundgebungen man sich konkret wenden soll, wo man hingehen soll. Die Adresse der Internetseite lautet www.gießenbleibtnazifrei.blogsport.de. Wir sind übrigens auch auf Facebook präsent, auch da kann man nach Gießen bleibt nazifrei suchen.
Könnt uns auch Freunde werden.
Gold und Diamanten, Danach wird weltweit nach wie vor gebuddelt. Doch heute sind auch ganz andere Erdschätze heiß begehrt. Zum Beispiel Kobalt oder Coltan. Rohstoffe also, die für Waffen, Elektronik oder Energiegewinnung wichtig sind. Die Rohstoffe aber liegen weder in der fränkischen Provinz noch im Rheintal oder der mecklenburgischen Seenplatte, sondern meist in ärmeren Ländern. Und die sollen die wertvollen Bodenschätze für ein Apfel und ein Ei rausrücken. Wenn sie das nicht tun, wird mit sanftem oder auch massivem Druck nachgeholfen. Das wirft die Hilfsorganisation Medico International der EU vor. Die EU nämlich hat 2008 eine sogenannte Rohstoffinitiative gestartet. Medico nennt es Rohstoffraub und will der EU in ihrem geopolitischen Spiel um den Zugriff auf strategisch wichtige Rohstoffe ins Handwerk pfuschen. Heike Demmel von Radio Z hat darüber mit Anne Jung, der Kampagnenkoordinatorin von Medico International, gesprochen.
Der Hintergrund dafür ist, dass das Interesse vor allen Dingen an so seltenen metallischen Rohstoffen immer größer wird, weil die Konkurrenz so steigt. Es gibt eine wahnsinnige Nachfrage in den Schwellenländern, in China, in Indien, immer mehr Konkurrenten treten auf den Plan. Und dann hat die EU übrigens mit Deutschland in einer Führerinnenrolle, kann man sagen, beschlossen, sich den Zugriff auf diese Rohstoffe zu sichern.
Ihr sagt jetzt, es ist eine geostrategisch ausgerichtete Initiative. Inwiefern ist sie das denn?
Also das liegt vor allen Dingen daran, dass die EU einfordert, eigentlich mit allen möglichen Mitteln, also dazu gehört auch durchaus die Option, sich militärisch darum zu kümmern, den Zugriff auf diese Rohstoffe zu sichern. Die militärische Option steht allerdings nicht im Vordergrund, sondern sie versucht das eigentlich mit einer perfideren Machtstrategie. Sie versucht einerseits die Länder des globalen Südens, in denen ja sehr viele der Rohstoffe wie Coltan und die sogenannten seltenen Erden zu finden sind, dadurch unter Druck zu setzen, dass sie sie zwingen möchte, Handelsbarrieren aufzugeben. Das heißt also, Exportzölle sollen aufgegeben werden, Steuern sollen nicht mehr erhoben werden dürfen und ähnliche Maßnahmen. Und um das politisch durchzusetzen, knüpft die EU diese Forderung an die Zahlung von Entwicklungshilfegeldern.
Also das ist also der Druck, der aufgebaut wird auf die Exportländer.
Genau. Das ist so eine Strategie, die sie da verfolgt. Zusätzlich dazu, dass eben die Option durchaus in den Raum gestellt wird, auch militärisch gegen Länder sich durchzusetzen, die eben nicht bereit sind, die Rohstoffe rauszurücken.
Wie ist denn die Verteilung von Rohstoffen überhaupt? Also die Nachfrage steigt weltweit. Welchen Anteil hat denn da die EU und gerade auch die Bundesrepublik Deutschland an der Nachfrage?
Also Deutschland ist ja Rohstoffimporteur und Exporteur natürlich dann von weiterverarbeiteten Produkten. Und man kann sagen, dass Deutschland sowohl als Importeur als auch als Verbraucher dieser Rohstoffe sehr weit vorne liegt und die EU eben zu den größten Verbrauchern überhaupt weltweit gehört. Und dazu kommt halt, dass die Vorschläge, die die EU macht in ihrer Rohstoffstrategie im Hinblick zum Beispiel auf Recycling, halt nur eigentlich schöne Worte sind, wo überhaupt keine Substanz dahinter steht. Das heißt, es ist eine rein auf Wirtschaftswachstum und Expansion ausgerichtete Strategie, die sich nicht dafür interessiert, welche Folgen das hat für die Länder des globalen Südens, zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder in der Verarmung insgesamt der Bevölkerung, und sich aber auch nur ganz unzureichend Gedanken darüber macht, wie denn dieser immense Verbrauch der EU zurückgefahren werden könnte.
Bleiben wir doch mal kurz bei den Folgen noch. Also welche Folgen hat es auf die betroffenen armen Länder? Viele liegen ja auch gerade in Afrika, wo die Bevölkerung sehr arm ist.
Also die Folgen dieser Politik sind sehr vielfältig. Zum einen ist es so, dass gerade bei dem Abbau dieser Metalle es zum Teil völlig unzumutbare Arbeitsbedingungen sind. Es kommt häufig auch zu Menschenrechtsverletzungen in den Produktionsstätten der betroffenen Länder, ohne dass zum Beispiel die europäischen Firmen, die dort aktiv sind, sich weiter darum scheren würden. Dazu kommt, dass häufig die Abbaumethoden selbst die Gesundheit der lokalen Bevölkerung, also über die Arbeiterinnen und Arbeiter hinaus, massiv zerstören. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ähnlich wie beim Goldabbau auch bei dem Abbau dieser sogenannten seltenen Erden sehr viel Chemie notwendig ist, um diese Metalle überhaupt aus dem Gestein zu lösen. Das heißt, die Umwelt wird zerstört, die Böden werden für eine landwirtschaftliche Nutzung unbrauchbar und mit diesen ganzen Folgen dieses krassen Raubbaus werden die Menschen in diesen Regionen völlig allein gelassen.
Wieso schafft der Kauf von Rohstoffen überhaupt Armut? Jetzt könnte man ja denken, manche Länder haben Eisen, die anderen haben Kobalt und durch den Verkauf, da gewinnen sie ja was.
Also natürlich ist es so, dass sie auch gewinnen und wir natürlich nicht dafür uns einsetzen, dass dieser Handel insgesamt nicht mehr stattfindet. Das Problem ist nur, dass es häufig Verträge gibt mit europäischen Firmen und dass eigentlich die Regierungen dieser Länder nur davon profitieren können, wenn bestimmte Zölle erhoben werden können, die halt die Haupteinkommensquelle dann sind für diese rohstoffreichen Länder. Und da ist ja die EU gerade dabei, das eben total runterzuschrauben. Dazu kommt, dass häufig Verträge abgeschlossen werden für einen ganz langen Zeitraum, also für einen Zeitraum von 30, 40, 50 Jahren, wo eben auch die Preisentwicklung dieser Rohstoffe, die ja auf dem Weltmarkt eigentlich immer teurer werden, gar keine Berücksichtigung finden. Man muss aber auch sagen, dass häufig in den Ländern des Südens auch die Regierungen selber nicht sehr hartnäckig sind darin, bessere Handelskonditionen auszuhandeln. Das heißt, einerseits gibt es dieses Konzept von Erpressung, so muss man es deutlich nennen, seitens der EU, aber der Handlungsspielraum wird auch häufig nicht genutzt. Das heißt, die afrikanischen Regierungen setzen häufig auf kurzfristige Gewinne aus dem Rohstoffhandel, vergeben Förderlizenzen eben auch zu Dumpingpreisen, weil sie auch selbst das Wohl der eigenen Bevölkerung nicht im ausreichenden Maße im Blick haben.
Was fordert jetzt Medico International von der EU und von der Bundesregierung?
Also wir haben einen ganzen Forderungskatalog. Ich kann jetzt nur einige der zentralsten Forderungen nennen. Und da ist es uns ganz wichtig, dass keine Freihandelsverträge mit den Entwicklungsländern abgeschlossen werden, damit es möglich ist, deren Recht zu respektieren, die Exporte selbst zu regulieren, um ihnen überhaupt die Chance zu geben, sich aus eigener Kraft zu entwickeln. Das ist eigentlich das Ziel genau dabei. Dazu kommt, dass es unbedingt notwendig ist, verbindliche Regeln aufzustellen für den Abbau von Rohstoffen. Ich habe ja vorhin die Menschenrechtsverletzungen, auch die Zerstörung der Umwelt genannt. Wenn hier es möglich ist, einerseits gegen Konzerne zu klagen, aber andererseits auch durch eine klare internationale Regelung so einen Raubbau zu verhindern, wäre den Ländern schon sehr geholfen. Und das Dritte, was auch sehr zentral ist für uns, ist, dass es natürlich darum gehen muss, sich von diesem Paradigma des Wachstums endlich zu verabschieden. Das heißt, eine alternative Rohstoffstrategie zu entwickeln, die eine Umkehr beinhaltet von der auf Konsum und Verbrauch ausgerichteten Wirtschaftsweise. Denn die ganzen Konflikte, politische Konflikte, Kriege, die um den Zugriff zu Rohstoffen jetzt schon geführt werden, können unserer Meinung nach nur zum Ende kommen, wenn das Interesse an diesen Rohstoffen nicht mehr so immens ist, wie das im Moment der Fall ist.
Ein Ende des Wirtschaftswachstums ist momentan noch kaum vorstellbar. Blicken wir daher zurück zu seinen Anfängen im 15. Jahrhundert. Kolumbus zwang vor 500 Jahren die Indigenen, Gold für ihn zu suchen. Heute werden die natürlichen Vorkommen von Gold, Kupfer und anderen Rohstoffen auf indigenen Ländereien von multinationalen Firmen ausgebeutet. Was in der Zeit von Kolumbus das Gold war, ist heute unter anderem auch das Wasser. Die Privatisierung der Wasserversorgung boomt regelrecht. Dagegen wehren sich Menschen weltweit. Unlängst haben die Stimmberechtigten in Italien die Privatisierung der Wasserversorgung abgelehnt. In anderen Teilen der Welt musste die Bevölkerung in den Kampf ziehen, um die Privatisierung zu stoppen. Davon erzählt der Film Tambien la Luvia. Cheyenne McKay hat sich den Film angesehen.
Es ist ein Film im Film. Drehbuchautor Paul Laverty erzählt in «Tambien la lluvia» zwei oder sogar drei Geschichten. Einerseits geht es um eine Filmcrew, die das Leben des Priesters Bartolomé de las Casas verfilmen will. Dafür reist die spanische Crew ins bolivianische Cochabamba und sucht Statisten für den Film, der im 16. Jahrhundert spielt. Damals reiste Bartolomé de las Casas mit Kolumbus um die Welt und er wehrte sich gegen die Versklavung und Ausbeutung der Indios. Während in Cochabamba die Dreharbeiten beginnen, wiederholt sich die Geschichte. Statt von Kolumbus werden die Indios nun von einer multinationalen Wasserfirma bedroht. Diese hat die Wasserversorgung von Cochabamba übernommen. Das hat zur Folge, dass der Zugang zu Wasser eingeschränkt ist und die Wasserrechnungen ins Unermessliche steigen. Den Bewohnern wird sogar verboten, das Regenwasser zu sammeln. Das ruft die Einwohner von Cochabamba auf die Barrikaden. An vorderster Front demonstriert einer der Hauptdarsteller des geplanten Films über die Zeit von Kolumbus.
Sie verkaufen unsere Flüsse gegen unseren Willen. Sie verkaufen unsere Seen und Brunnen und sogar den Regen, der auf unsere Köpfe fällt. So ist die Gesetzeslage. Das ist unglaublich. Sie lassen uns das Regenwasser nicht aufsammeln. So ist die Gesetzeslage. Und wer behält den Regen? Eine Firma, deren Besitzer in London und Kalifornien sitzen? Was werden sie uns noch stehlen? Die Luft, die wir atmen? Den Schweiß auf unserer Stirn? Von mir erhalten sie nichts außer meiner Pisse.
Weder die Versklavung der Indios durch Kolumbus noch die Proteste gegen die Privatisierung der Wasserversorgung sind erfunden. Im Spielfilm «Tambien la lluvia» ist zwar alles nachgespielt, passiert ist es jedoch wirklich. Die Proteste gegen die Wasserprivatisierung in Cochabamba fanden vor 11 Jahren statt. Es war das erste Mal, dass sich eine Bevölkerung mit Massenprotesten erfolgreich gegen einen transnationalen Wasserkonzern gewehrt hat. Das sagt der brasilianische Wasseraktivist Franklin Frederick, der die Geschehnisse in Cochabamba genau mitverfolgt hat.
Es war der erste Sieg, dass die Wasser in Cochabamba bleibt als öffentlich Gut. Aber die Leute, die bolivianischen Leute durch diese Kämpfe haben gelernt, nicht mehr Angst zu haben und sich ganz gut zu organisieren. Und das war ein Wandelpunkt, wichtig, weil nach der Cochabamba-Wasserkrieg in 2000, sie haben Evo Morales gewählt in 2006. So in 6 Jahren, sie haben diese Bewegung gebaut, dass ein indigener Präsident ermöglicht hat.
Laut Franklin Frederick hat sich Evo Morales während der Wasserproteste politisch etablieren können. Und unter ihm als neuen bolivianischen Präsidenten wurde dann auch das Gesetz geändert. So ist es in Bolivien nun verboten, Wasser zu privatisieren.
Die Naturressourcen, Rohstoff, gehört zu den Bolivianern, auch Wasser. Und auch ein neues Gesetz, das jetzt in 2010 angenommen war, die Rechte von Pachamama, die Muttererde. Sie ist anerkannt in die bolivianische Verfassung, dass die Erde auch Recht hat. Es meint, dass man kann Rohstoff ausbeuten, ja, aber mit Bedingungen. Man muss die Umwelt schützen.
Ähnliche Gesetze gegen die Privatisierung des Wassers und zum Schutz der Natur gäbe es mittlerweile auch in Ecuador, Uruguay, Venezuela, Nicaragua und Kuba. In der Schweiz sieht das anders aus. Hier ist das Wasser zwar ein öffentliches Gut, allerdings gibt es keinen Passus im Gesetz, welcher verbietet, den Zugang zu Wasser zu privatisieren. Deshalb sei es auch in der Schweiz wichtig, sich gegen die Privatisierung von Wasser zu wehren. Und dass das gelingen kann, zeige eben der Film «Tambien la lluvia».
Dieser Film bringt für mich eine ganz klare Botschaft, dass es ist möglich, etwas zu tun. Wenn die armen Leute in Lateinamerika haben diese Sieg gegen einen transnationalen Konzern gewonnen, warum können wir nicht in der Schweiz solche Konzerne auch kämpfen?
bekämpfen, damit sich die Geschichte nicht noch einmal wiederholt, wie vor 500 Jahren, als Kolumbus die Indios versklavte. Schon damals hat man sich dagegen gewehrt und auf das Recht auf Respekt und Würde gepocht.
Vivís en pecado y en él morís. ¿Por qué?
Ihr lebt in Sünde und darin werdet ihr sterben. Warum? Wegen der Grausamkeit, mit der ihr diese unschuldigen Menschen behandelt. Sagt mir, mit welchem Recht ihr diese Indios als Sklaven handelt. Sie leben friedlich hier in ihrem Land. Mit wessen Erlaubnis habt ihr es gewagt, solch einen schlimmen Krieg gegen sie zu führen? Mit welchem Recht unterdrückt ihr sie? Sie sind erschöpft und ausgehungert. Sie sterben wegen euch. Nein, ihr bringt sie um. Wie könnt ihr nachts noch schlafen?
Das war ZipFM vom Freitag, den 24. Juni 2011. Tschüss und ciao, sagt der Stefan aus Berlin.